Deimhard. Das klingt gut.
Herzlich willkommen zur Folge 30 von Deimhard. Wir sitzen hier im Deli-Kino in Einbeck mit Sebastian Meyer.
Guten Tag.
Und Rainer Fricke.
Auch hallo.
Das ist sein Kino. Wir wollen uns ein bisschen darüber unterhalten, wie sich so Kino im Laufe der letzten Jahre, Jahrzehnte verändert hat. Und Rainer, willst du dich vorstellen?
Ja, ich bin Rainer Fricke, betreibe seit 20, dreiviertel Jahren die Kinos in Einbeck und bin 45 Jahre alt.
Alter Sack.
Ja.
Nur 2 Jahre älter als ich.
Dann ist ja das hier der Jungspund, ne?
Ja, genau.
Der Sebastian.
Das Schlimme ist, dass ich nichts dagegen machen kann. Also ich hole nicht auf, aber ich werde wohl irgendwann auch.
Also der Abstand wird immer kleiner, so wenn man es relativ betrachtet. Irgendwann wirst du gleich alt.
Ja, das ist ja dann mal da, je nachdem, wo man steht. Irgendwann ist ja auch London die Nachbarschaft von Hannover, je nachdem, wie weit man im Weltall ist.
Genau. Sehr philosophisch. Ja. Und was hat dich bewogen, Kino zu machen?
Ja, eigentlich war es früher erst ein Hobby. Da habe ich als Vorführer in einem kleinen Ort angefangen. Uslar heißt der, der jetzt übrigens kein Kino mehr hat. Im Zuge der Digitalisierung in den Untergrund verschwunden. Und ja, dann habe ich irgendwann Karten abgerissen und dann auch mal Kasse gemacht. Und da das Usterer Kino nicht so gut lief, habe ich mir dann einen Aushilfsjob im Kino in Holzminden gesucht. Und da war alles so sehr unpersönlich und unfreundlich und auch für damalige Verhältnisse relativ teuer. Schon vor 21 Jahren über 3,50 Mark für ein Bier. Ja.
Okay.
Ja, das ist schon eine Nummer. Ja. Ja. Und der Ton war schlecht und das Bild war schlecht. Und da habe ich zu mir selbst gesagt, ja, eigentlich könntest du das auch.
War das so ein Großkino? Oder?
Ja, das ist ein Dreiercenter, das gibt es heute noch. Aber die Technik ist eigentlich so im Moment noch vom alten Stand her geblieben. Also
okay.
Digitalisiert haben die auch noch nicht.
In meiner Heimatstadt in Wanne-Eickel, da gab es auch so ein, wenn die so Dreiercenter heißt, ich kenne die Begriffe gar nicht.
Ja.
Und das gibt es auch nicht. Das war zwischenzeitlich mal eine Videothek und jetzt gibt es das gar nicht mehr.
Ja, das Problem ist, also wer jetzt den Absprung nicht auf digital und auf 3D schafft, der wird irgendwann in geraumer Zeit nicht mehr mit 35mm Kopien beliefert. Ne? Und dann ist sowieso Schluss.
Also 35mm ist das Format, was in so einen herkömmlichen Analogprojektor reinpasst.
Genau. Also selbst die Großstädte haben erst, ich sag mal jetzt so die großen Kinocenter, kennt, ich will jetzt keine Namen nennen, die haben auch erst 3 oder 4 Säle digitalisiert oder eine große Gruppe in Deutschland, die haben gerade mal einen Saal in jedem Großkino digitalisiert. Ne?
Okay.
Weil sie das finanziell dann auch irgendwie stemmen müssen. Ne?
Die Projektoren sind wahrscheinlich relativ teuer.
Ja, also so eine Anlage mit 3D und man braucht eine neue Leinwand, man braucht ein bestimmtes Projektionsfenster, man braucht eine Klimatisierung für einen Vorführraum, dann braucht man eine Unterspannungsversorgung und natürlich den Projektor, den Server, das 3D-System, die Installation, die Anbindung. Es liegt irgendwo so bei 110.000 bis 130.000 Euro.
Okay,
das pro Kinosaal.
Das ist ja schon mal eine Hausnummer.
Ja.
Okay, und das ist nur der Projektor, da ist noch nichts anderes gemacht, oder? Und
das ist dann die komplette Anlage.
Also, so dass du Filme in digital gucken kannst.
Richtig, genau. Digital und in 3D. Ja.
Früher war es so, dass die Filme in riesen Trommeln gekommen sind. 20 Kilo hast du mir gerade erzählt.
Ja, die kamen also in Koffern, also in einzelnen Akten. Je nach Filmlänge 5 bis zu Titanic 10 Akte. Dann muss das Start- und Endband entfernt werden und die Filme dann in der passenden Reihenfolge der Akte zusammengeklebt werden.
Ja.
Wobei natürlich man auch nicht Start und Ende verwechseln durfte, sonst war da mal ein Akt auf dem Kopf. Ja.
Okay, und wenn man das nicht richtig machte, dann hat man als Kinobesucher gemerkt, dass dann kurzer Unterbruch war. Ne?
Man musste aber auch natürlich Tonspur an Tonspur kleben. Also selbst wenn man das jetzt gedreht hat und hat dann aus Versehen die Tonspur auf der anderen Seite geklebt, hat man nachher die Tonspur als Bild auf der Leinwand gehabt und hat dann als Ton im Prinzip die Perforation gehört, also nur ein Brummen.
Okay.
Ja.
Das heißt, das war dann so, wie man das so aus, ich sag mal vorsichtig, alten, schlechten 80er-Jahren-Filmen kennt. Man hat dann wirklich so Bilder an Bilder geklebt, ja? Da waren also wirklich lange Filmstreifen auf den Rollen und man hat sie dann per Hand wirklich getrennt, geschnitten und dann Bild für Bild aneinander geklebt. Also Bild an Bild.
Also Akt an Akt.
Genau.
Akt an Akt. 24 Bilder sind ja pro Sekunde durchgelaufen. Jedes Bild ist zweimal belichtet worden. Man muss sich das vorstellen, wie also ein Dia-Bild an dem anderen was gefügt ist. Mhm. Daneben war dann eine Tonspur und daneben rechts und links dann waren eben die Perforationslöcher.
Mit dem, das, dass man transportiert wird.
Genau, transportiert wird. Und der Projektor selbst hat eine Vor- und Nachwickelrolle, die liefen also absolut synchron und das sogenannte Malteserkreuz nennt sich das, also hat nichts mit dem Schnaps zu tun, sondern das ist eine Rolle, die immer ruckartig das Bild vorzieht und in dem Moment, wo das Bild stillsteht, kam dann hinten durch die Blende ein Lichtstrahl durch. Ja, und dadurch hat man ein stehendes Bild gehabt.
Okay.
Sonst würde man ja nur Streifen haben, wenn der Film immer gleichmäßig durchlaufen würde.
Okay. Ziemlich spannend. Sehr Knochen, eigentlich Knochenarbeit, oder? Die Dinger sind ja relativ schwer.
Ja, und wenn er nachher auf der Spule drauf war und man hatte mehrere Filme gespielt oder verschiedene Filme am Tag, dann musste man natürlich auch die Spulen auf dem Spulenturm auswechseln oder auf der Telleranlage an die Seite stellen. Und das ging dann doch schon langsam auf die Knochen, so bei 20 Kilo.
Was ist ein Spulenturm und was ist eine Telleranlage?
Also beim Spulenturm ist der Film auf einer Spule drauf, ja, da muss der Film umgespult werden. Mhm. Also man hat ihn gezeigt, spult ihn wieder um und legt ihn wieder ein. Mhm. Ja. Bei der Telleranlage ist es so, da liegt der Film flach, hat also eine Berührung auf dem Teller auf einer Seite und in der Mitte kommt eine Einsteckeinheit mit einer Wippe und die Wippe gibt die Geschwindigkeit vor, wie die Telleranlage laufen soll. Und dann braucht man den Film nicht umspulen.
Okay.
Ja, bei der Telleranlage ist der Nachteil, dass also der Film immer irgendwo berührt wird von dem Teller selbst und er muss immer bis zum Ende durchlaufen, ja, klar, damit man wieder neu einlegen kann. Mhm. Beim Spulenturm ist eben der Vorteil, es ist berührungslos, man braucht nicht bis zum Ende durchlaufen zu lassen, aber der Nachteil ist, man muss ihn jedes Mal wieder umspulen. Ja. So hat jede Sache seine Vor- und Nachteile.
Also das perfekte System gibt es überhaupt
gibt's
nicht.
Doch, es gibt einen sogenannten Endlosteller, den kann man immer laufen lassen, aber da sind nur wenige, sehr wenige von produziert worden und die sind auch relativ teuer.
Okay. Du kriegst die Filme am Donnerstag? Am
Mittwoch.
Am Mittwoch, am Tag vor der ersten.
Also jetzt die digitalen Spiel. Filme, die kommen schon manchmal 4-5 Tage vorher, die Festplatten. Ne? Hm? Und früher war es so, dass der Film dann Mittwoch nachmittags mit dem Spediteur gekommen ist und mit Filmspediteur und abends um 8, wenn man den Mittwochabend, konnte man eine Vorpremiere machen und da musste man eben schnell fertig machen und umspulen und einlegen und dann konnte man das zeigen. Und der normale Durchlauf war dann, dass der Film dann am Mittwoch eingepackt worden ist, wenn man zum Beispiel eine Startkopie hatte und den muss man 3 Wochen spielen. Danach warten dann noch andere Kinos, die den Film gerne spielen möchten. Dann wurde der Mittwoch eingepackt, Mittwochnacht noch vom Spediteur abgeholt, wird bei uns nach Hamburg gebracht, weil wir im Verleihbezirk Hamburg sind. Es gibt noch Berlin, München und Düsseldorf. Mhm. In Hamburg wird dann kontrolliert, ob der Film auch in der Kiste drin ist, ob die einzelnen Akte in Ordnung sind. Dann wird er neu verpackt, neuer Aufkleber draufgemacht und geht dann ab Donnerstag Nacht so zwischen 4 und 6 in Hamburg wieder aus dem Lager raus und wird dann wieder an die Kinos angeliefert.
Okay, du trennst den Film aber dann wieder auf in die einzelnen Akte?
Er wird in der einzelnen Akte wieder aufgetrennt.
Okay, ja. Und die Filme wurden von Vervielfältigungsunternehmen.
Kopierwerke.
Von Kopierwerken, so hieß es, genau. Die wurden von Kopierwerken kopiert und in so viele Versionen dann verteilt.
Also vom Namen erkennt man so vielleicht Arri oder Agfa und wie auch immer diese Firmen heißen. Also zuletzt war also Arri noch relativ groß und da wurde viel dann in England und in Italien hergestellt von den Kopien. Es gibt aber auch deutsche Kopierwerke wie Geier, München zum Beispiel ist ein Kopierwerk gewesen.
Das habe ich schon mal gelesen.
Ja. Und die haben natürlich jetzt weniger Aufträge, weil erstmal die Vorspanne werden digitalisiert oder sind digitalisiert. Die Filme selbst sind auch schon viele digitalisiert und früher war es so, dass man vor 1,5 Jahren, dass vielleicht 10% der Kopien digital waren und der Rest war analog und heute liegt man schon, denke ich mal, bei 30-50%, je nach Film, die digital sind.
Bekommst du jeden Film in digital?
Nein. Die Verleiher kriegen von den großen Firmen aus Amerika im Prinzip eine Liste, wie viele Kopien von dem einzelnen Film in Deutschland oder in Europa auf den Markt gebracht werden. Und diese Kopienzahl verteilen die Verleiher dann nach Kinos, so wie sie Umsätze und Besucher machen. Ja, also die haben also eine Liste Und wer weit oben steht, kriegt zuerst und wer weiter unten steht vom Umsatz her, kriegt eben später. Und also in Einbeck, wenn so um die 400, 450 Kopien auf den Markt geschmissen werden, dann sind wir mit dabei. Ne? Ist aber, also die Blockbuster, die spielen wir auf jeden Fall im Start.
Okay.
Die Verleiher können auch nicht machen, was sie wollen. Also es wäre einfach, digitale Kopien natürlich herzustellen, festzuhalten. Können sie en masse auf den Markt bringen. Aber für die Kinogäste ist es natürlich dann auch blöd, wenn jedes zweite Kino mit mal den gleichen Film spielt. Ne?
Obwohl man ja sagen muss, die ganz großen Kinos, diese Multiplex-Kinos, die haben ja alle die gleichen Filme im Programm letzten Endes.
Ja, die ersten fünf, die sie drauf haben, sind überall gleich, kann
man sagen. Ja, genau.
Wobei die natürlich auch beliefert werden. Die starten den Film am ersten Wochenende im großen Haus, dann sehen sie, er läuft nicht so richtig vielleicht, und dann speisen sie einfach ins kleine Kino. Ne?
Aber das zählt dann aber zu dem gleichen Kino.
Das zählt zum gleichen Kino, genau. Die schieben das einfach nur weiter.
Okay.
Und ich muss mir schon sicher sein, dass der Film läuft, ja, weil ich den 3 Wochen spielen muss. Also wenn ich eine Startkopie erhalte, muss ich den 3 Wochen spielen. Ob digital oder analog, das ist egal. Du musst den 3 Wochen spielen. Und wenn du ein 200-Platz-Kino hast, dann musst du auch gucken, dass der 3 Wochen läuft und nicht mitten mal im Flop ist und dann spielst du 2 Wochen vor leerem Haus und führt das im Film durch.
Hast du noch beide Projektionsverfahren da?
Es sind noch beide Projektionsverfahren da. Bloß ich habe seit letztes Jahr im Juli mit, war das Schreck? Ja, Forever Schreck. Seitdem habe ich hier eigentlich keinen analogen Film mehr gespielt.
Das heißt aber, dass für dich auch jeder Film digital verfügbar ist. Oder könnte es passieren, dass du eine Kopie oder einen Film nicht spielen kannst, weil es für den einfach keine digitalen Kopien gibt?
Also es gibt ältere Filme, die 5, 6, 7, 8 Jahre alt sind, die es wahrscheinlich oder manchmal nur in 35 mm gibt. Wobei ich den natürlich noch spielen kann, weil ich in jedem Kino noch einen 35 mm Projektor stehen habe. Für eben Notfälle, für diese besonderen Filme vielleicht.
Was ist denn früher eigentlich passiert, wenn diese Kopierwerke da diese unzähligen Kopien gemacht haben? Du hast eben von 450 Kopien pro Film gesprochen und die werden an die Kinos ausgeliefert. Jetzt kommen die ja irgendwann zurück und irgendwann werden die ja nicht mehr gespielt. Gibt es da irgendwo ein riesengroßes Lager, wo von jedem Film tausende von Kopien lagern?
Nee, jetzt werden, also es, wenn es jetzt ein besonderer Film ist, der vielleicht, wo noch eine Nachfrage nach dem Einsatz ist, werden die Kopien im Prinzip in den großen Filmlagern zwischengelagert. Ja. Und wenn keine Nachfrage mehr ist, wird dann zum Beispiel, ach so, ein Beispiel war zum Beispiel Der mit dem Wolf tanzt. Ja, den haben sie alle eingesetzt und dann haben sie eine abgesetzt und ja, dann hat der Verleih gesagt, okay, wir hatten 500 Kopien im Umlauf, 450 vernichten wir, weil das ist Polyester, das wird recycelt und für neue Kopien benutzt. Ja. Ja, oder Pullover nach China. So. Und die anderen 50 Kopien haben sie dann liegen gehabt. Und dann ist der Film aber aufgrund der Nachfrage dann immer noch mal wieder im Einsatz gewesen. Und diese 50 Kopien, die waren dann nachher so schlecht von der Qualität her, dass, ich glaube, es war damals die Tobis, sich überlegt hat, dann auch wieder noch neue Kopien herzustellen. Was natürlich ein horrendes Geld kostet gegenüber einer digitalen Kopie heutzutage.
Also das heißt, so ein Film leidet schon, wenn er gespielt wird. Du hast ja auch vorhin gesagt, dass da immer die einzelnen Bilder vor die Linse getreten
sind. Genau, und die werden ja durch Kufen, wird der Film an ein Samtband angedrückt, dass er auch absolut plan da dran langläuft. Ja. Und dadurch, dass jedes Bild ruckartig gezogen wird, muss auch oben, oberhalb und unterhalb im Projektor eine Schlaufe gemacht werden, sonst würde ja der Film reißen in dem Moment, wo er gezogen wird. Und diese Schlaufe muss aber wiederum bis zur Tonabtastung wieder beruhigt werden, damit denn der Ton nicht leiert. Da ist eine Schwungmasse, also die wiegt so 2-3 Kilo, und da läuft dann der Film drüber und der Film beschleunigt diese Schwungmasse und dann liegt der Film absolut plan auf und wird dann mit einem Laser der Ton abgetastet.
Mit einem Laser sogar?
Ja, also die neuen Kopien, die haben eine Cyan-Tonspur. Früher war es eine Silbertonspur, die war so undurchsichtig. Da konnte man mit Weißlicht abtasten und dann musste man umrüsten auf Lasertonabtastung, weil man jetzt eine Cyan-Tonspur hat und die von der Kopienherstellung her eine ganze Ecke billiger ist wie Silber natürlich.
Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass das eine Magnettonspur gewesen wäre. Jetzt habe ich wieder was gelernt.
Nee, Magnettonspur war es eigentlich schon lange nicht mehr.
Okay, ich habe da überhaupt keine Ahnung von, deswegen bin ich froh, dass ich hier bin.
Ja. Und es gibt aber noch die digitale Tonspur, die sitzt zum Beispiel bei Dolby Digital im Perforationszwischenraum Und auf der einen Seite wird der Perforationszwischenraum benutzt, um im Prinzip lauter schwarze und durchsichtige Punkte drauf zu machen. Also lauter Bits und Bytes. Nullen und Einsen.
Sieht, glaube ich, so ein bisschen aus wie diese neumodischen Barcodes, ne? Die meine ich bitte.
Ja, aber bloß eben natürlich viel kleiner. Ja. Ja. In der Mitte, wenn man ganz genau guckt, sieht man sogar das Doppel-D von Dolby.
Okay.
Wenn man mit der Lupe guckt, sieht man das Doppel-D. Okay. Weil das braucht die Kamera als Justierung. Und die Kamera filmt im Prinzip diese digitalen Datenblöcke ab und der Prozessor wandelt sie nachher in sechskanalige PCMs um und sendet sie dann zeitverzögert an die Verstärker, weil der Digitalton immer vor dem Analogton abgetastet wird. Falls der Digitalton ausfällt, schaltet der Prozessor automatisch auf den Analogton um.
Also so als Backup quasi.
Genau, richtig.
Okay. Das habe ich nicht erwartet, bin ich mal ganz ehrlich, da bin ich ein bisschen sprachlos, okay. Da steckt ja doch viel mehr drin, als ich ursprünglich gedacht habe. Ich dachte so ein Film, ein Projektor legen, okay, umspulen wusste ich.
Ja.
Ich wusste auch, dass der in Einzelteilen, also in einzelnen Akten geliefert wird, aber wie das Verfahren genau dahinter ist, da hatte ich überhaupt keine Ahnung.
Ja, es gibt ja noch zwei andere Digitaltonsysteme, das ist einmal DTS nennt sich das, Digital Theatre System, das hat damals George Lucas entwickelt zu Krieg der Sterne. Aber erst bei der neuen Neuauflage, also nicht die letzten drei Teile, sondern die ersten drei Teile, die gekommen sind. Und da ist ein Timecode auf dem Film drauf. Mhm. Und der Timecode steuert passend dazu, wird auch mit einem Laser abgetastet und steuert passend dazu zwei CD-ROMs in einem Laufwerk. Und dann geht der Ton von CD an den Verstärker.
Okay, und das wird dann auch irgendwie gut synchronisiert, dass es auch...
Der Timecode, der weiß dann ganz genau, an welcher Stelle die CD sein muss, bis sich befinden muss.
Okay.
Ja. Und dann gibt es noch SDDS, Sony Dynamic Digital Sound. Die haben den letzten Platz noch genutzt, der da noch war. Und zwar jeweils rechts und links, ganz außen, neben der Perforation ist nochmal so ein bisschen Platz. Und da haben die digitalen Datenblöcke hingemacht.
Okay.
Das nennt sich dann SDDS, Sony Dynamic Digital Sound.
Kann die jeder Projektor abspielen oder brauchst du da Spezialprojektoren für oder können Projektoren nur bestimmte Formate abspielen?
Also du kannst jeden 35mm Film im Projektor abspielen. Manchmal hat eine Filmkopie sogar alle Tonspuren drauf, also alles, was es gibt. Aber man sollte sich schon auf ein System durchsetzen und weil Dolby damals die Marktmacht hatte, haben die sich dann irgendwie so durchgesetzt. Mhm. Ne?
Also du hast dann auch die Filme vom Verleiher nur in dem Format bekommen?
Nee, es waren dann auch die anderen Sachen teilweise drauf. Ne? Also wenn du einen Sony-Film hattest, also damals war es nur die Columbia, war grundsätzlich dann auch Sony Dynamic Digital Sound drauf.
Okay.
Ja, und bei vielen war aber eben der digitale Sound von Dolby drauf und der DTS-Sound von damals eben George Lucas. Im Welttheater haben wir zum Beispiel beide Systeme installiert. Der Vorteil bei Dolby war natürlich, dass auch jeder Vorspann schon mit Dolby Digital ausgeliefert worden ist. Da waren bei anderen natürlich kein DTS-Code drauf oder kein SDDS drauf. Ne?
Okay.
Und deshalb hat sich, denke ich mal, auch Dolby dann irgendwann durchgesetzt. Weil Dolby vorher auch schon viele Kinoprozessoren hergestellt hatte. Ne?
Ja, und die hatten ja auch schon aus der Consumer-Audio-Technik auch eine relativ hohe Verbreitung. Genau. Okay.
Oder kam die Idee vom Kino ins Wohnzimmer? Weil ich meine, dass dann...
Also ich kenne es von... Ich bin ja schon alter Sack, ich kenne es von Tape-Decks noch, wo Dolby zur Rauschunterdrückung verwendet.
Ja, Dolby SR damals war der erste Star Wars Film bei Dolby SR.
Mhm.
Der erste. Ich weiß jetzt nicht, was denn vorher war oder nachher.
Ja, der war 1977, jawohl. Das
heißt,
ja?
Ja. Ich
war da.
Im Auto damit überrascht. Also 1977, da gab es doch gar keine Kassettendecks für zu Hause, oder?
Doch klar, Kassetten gab es immer.
Ja, aber nicht, nicht mit Dolby SR, nicht mit Rauschunterdrückung.
Nein, ganz bestimmt nicht. Da gab es irgendwie eigentlich nur NR,
irgendeine
Rauschunterdrückung, genau.
Du hast eben gesagt, dass die Filme sehr schnell an Qualität, oder dass die Filme sehr irgendwann an Qualität verlieren. Wie schnell ging das? Hat man das beim Abspielen gemerkt?
Also wenn der Vorführer einmal verkehrt eingelegt hat, war die Kopie im Eimer.
Ja, spätestens dann, wenn er die Perforation perforiert hat, oder?
Spätestens, wenn er zum Beispiel nach der Bildprojektion den Film neben der Zahnrolle liegen hatte, dann war der Film perforiert, ja. Oder wenn er zum Beispiel auf dem Teller läuft und hat neben der Umlenkrolle liegen gehabt, dann hat man so schräge grüne Hagelstreifen vielleicht gehabt.
Habe ich schon mal gesehen.
Sowas kommt dann meistens vom Teller. Wenn man irgendwo längs irgendwas Grünes hat, dann ist da irgendwo verkehrt im Projektor über eine Rolle gelaufen. Ja. Wenn man lauter so Pickel drauf hat, so richtig so immer so gleichmäßig, so lauter Punkte, dann kommt das meistens von einer Zahnrolle.
Ja. Okay. Also was hat der Kinobetreiber machen müssen, wenn er den so zurückgegeben hat? Dann hat er den zahlen müssen vermutlich, oder?
Ja, also man muss natürlich dann eben anrufen, dass die Kopie kaputt ist. Mhm. Dann wurde das Mutterband aus einem, die lagen irgendwo unter, im Safe, im Verschluss, im Kopierwerk. Dann wurde das Mutterband wieder rausgeholt, dann wurde eine Einzelkopie für den angefertigt und dann wurde die Kopie dann über Nacht rausgeschickt mit TNT oder anderen Firmen, eben mit einem schnellen Express, wurde die rausgeschickt und dann hatte man meistens innerhalb von 24 bis spätestens 36 Stunden eine neue Kopie. Okay. Muss man natürlich bezahlen und deshalb sind alle Kinos gegen Kopieschaden eigentlich versichert gewesen.
Du hast gesagt, so eine Kopie kostet ordentlich Geld.
Ja.
Ist so eine Versicherung teuer oder bemisst sich die durch nach Erfahrung?
Das ist ein Film, der hat eine Einheitsversicherung. Also da ist nicht nur der Kopienschaden drin, sage ich mal, bis 3 Kopien, sondern auch die Bestuhlung, die Technik und so weiter ist also alles drin. Das sind alles vom Filmtheater ist da abgedeckt. Und die Summe, die man eben angibt, wenn man mehr Sitzplätze hat, ist die Versicherung natürlich höher, als wenn man weniger Sitzplätze hat.
Klar, das ist halt eine normale Versicherung. Ne?
Ja, also bei 200 Plätzen und dann so eine Summe von 150.000 Euro oder sowas, dann liegt es so um die 1.000 Euro im Jahr.
Okay, gut. Dafür, dass es wesentlich größeren Schaden geben könnte, ist das schon okay. Du hast hier 200 Plätze.
Ja.
Okay.
Wie oft ist es der Worst Case passiert, dass dir immer so ein Film geplatzt ist oder gerissen ist im Projektor?
Gerissen?
Das klingt immer so. Also ich stelle mir das gerade so vor, wenn er da so Stück für Stück rübergezogen wird vor der Linse lang, dann muss ja unglaublich mechanisch Gewalt drauf
werden. Wie oft hast du es denn erlebt bei mir?
Einmal Wild Wild West und ich habe erst gedacht, es gehört zum Film.
Aha. Da wo am Anfang aber diese Flammen so rausschlagen, das gehörte dazu.
Ja, es passt dann aber nochmal im Film.
Ach so,
und
gut,
dann gehört er nicht dazu. Und das sah aber genauso aus. Also da brot sich da irgendwie so etwas zur Seite.
Also es ist eigentlich so vorgekommen, bei neueren Kopien eigentlich nicht, weil die schon aus Polyester sind. Und bei älteren Kopien kam es dann auch schon mal vor. Also Filmrisse, vielleicht 2-3 Stück im Jahr pro Kino. Mehr hatte ich nicht.
Okay, also ich muss sagen, dass das damals auch, dass die Unterbrechung minimal war. Also ich glaube, 4 Minuten später lief der Film weiter.
Ja, heute bei den digitalen Anlagen musst du erstmal warten, bis es abgekühlt ist, wenn nichts mehr läuft. Dann alles runterfahren und alles neu starten. Kennen wir ja.
Das kann bei Windows dauern, aber es
Nein, wir haben kein Windows.
Na genau, kommen wir jetzt mal zu digitalen Sachen. Ja. Was hat sich geändert? Du hast gesagt, es werden Festplatten verschickt.
Ja, die Verleiher verschicken eine Festplatte, die steckt man in seinem Server rein, der erkennt die denn. Dann installiert man sie und der Server macht automatisch 3 Sicherungskopien auf 3 einzelne Festplatten. Sodass selbst, wenn 2 Festplatten ausfallen, der Film immer noch gezeigt werden kann.
Okay, also du hast da wirklich jetzt einen echten Server stehen, einen richtigen Brummer.
Ich weiß jetzt nicht, was ein Brummer ist.
Ja, es ist also von den Ausmaßen her ist es schon mal ein Brummer.
Ja, also er hat 3x 1,7 Terabyte Festplattenspeicher.
Okay, und so wie groß ist so ein Film? 1,7 Terabyte wird dann das Maximum sein, weil mehr geht ja nicht drauf.
Ja, aber es geht so 10 Filme etwa auf den Server. Kann man sagen.
Okay, dann hat ein Film 170 Gigabyte.
Es ist unterschiedlich. Also ein 2D-Film, der hat manchmal nur 89, 90, 105. Ja.
Nur?
Ja. geht dann hoch bis 150, 180 Gigabyte. Also der jetzt gerade läuft, hat 180 Gigabyte. 3D-Filme, weil sie natürlich immer 2 verschiedene Bilder haben, fürs linke und rechte Auge, haben natürlich auch einen höheren Speicher. Also das Größte, was ich hatte, war 380 Gigabyte. Ein Film.
Also, um sich das ganz kurz in Erinnerung zu rufen, so ein Film ist meistens so 90 Minuten lang, ab 100 Minuten ist glaube ich Überlänge, ne?
Ja.
Und wenn es ganz langer Film ist, dann geht er auch 120, 130 Minuten lang. Das ist, also wir reden dann von ungefähr etwas über 1 Gigabyte pro Minute.
Pro Minute, ja richtig, ja.
Ja, das ist schon mal, also das ist schon mal ein gewisser Datendurchsatz, der da durchlaufen muss.
Wobei, bei 3D sind wir natürlich dann auch locker bei 1,5 bis 1,8 Gigabyte pro Minute.
Also das kann schon mal nicht die schlechteste Servertechnik sein.
Nee, das muss schon relativ flott dabei sein. Mhm. Wie stellen denn die Verleihfirmen sicher, dass du den Film nur zu der Zeit spielst? Du hast ja Kopien davon, dass du den Film nur zu den Zeiten spielst, wo du ihn spielen darfst.
Ja, es gibt einen Schlüssel, der kommt vom Verleih denn per E-Mail meistens. Als ZZZ-Datei, die wird dann entpackt als ZIP-Datei. Den ziehe ich dann wiederum auf einen USB-Stick. Mit dem USB-Stick gehe ich wieder an den Server.
Okay.
Der Server erkennt den Schlüssel und sagt, okay, der passt zu diesem Projektor und zu diesem Server.
Ah, okay. Ja. Ist der Projektor also auch mit drin?
Ja, genau.
Okay.
Und dann sagt er, ich möchte ihn installieren. Dann wird er installiert.
Mhm.
Und wenn der Film nicht freigeschaltet ist, ist also ein rotes Schloss vor dem Filmtitel. Mhm. Und wenn er freigeschaltet ist, ist ein grünes Schloss vor dem Filmtitel.
Mhm.
Und wenn ich auf den Filmtitel klicke und mache dann so eine Lupe auf, ist das da oben, ist eine Lupe abgebildet, dann zeigt er mir ganz genau den Schlüssel an, von welchem Datum und welcher Uhrzeit er, sage ich mal, haltbar ist, bis zu welchem Datum ich ihn spielen kann und welche Uhrzeit. Ja.
Ich habe von einem Vorfall gehört, da gab es eine Filmpremiere, ich glaube, sie war in München. Da saßen all das Premierenpublikum gesammelt auf und die konnten den Film nicht spielen, weil der Schlüssel abgelaufen war.
Richtig, das kann passieren, ja.
Das kann passieren. Also du hast wirklich dann nur, dieser Schlüssel ist nur eine ganz bestimmte Zeit gültig.
Ja.
Und du hast wahrscheinlich ein bisschen Karenzzeit noch drumherum.
Ja, also bei der Startkopie ist er eigentlich grundsätzlich 3 Wochen gültig, der Schlüssel, wenn man einen Film im Start hat. Und meistens sind es auch noch 2-3 Tage länger. Ja. So, und dann hat man ja genug Zeit, sich den neuen Schlüssel zu besorgen. Es ist auch so, dass vorher, bevor dieser Schlüssel abläuft, schon 2 Tage vorher, das Schloss nicht mehr grün ist, sondern gelb ist. Das heißt also, Achtung, kümmere dich drum, besorg dir einen neuen Schlüssel. Ja. Dann ruft man den Verleih an und sagt, ich spiele euren Film noch eine Woche länger und dann kriegt man einen neuen Schlüssel.
Okay, und du musst natürlich auch mehr dafür bezahlen dann.
Nein, für den Schlüssel bezahlst du nichts.
Nein, aber für die Woche, die du ihn zeigst, oder?
Ja, ja, du bezahlst ja etwa so die Hälfte der Einnahmen, kriegt der Filmverleih, kann man sagen.
Doch so viel?
Mhm. Ja, mit deiner Eintrittskarte werden ja im Prinzip die Schauspieler bezahlt. Im Endeffekt.
Ja, klar.
Ja,
ja klar. Aber 50% hört sich erstmal sehr viel an, weil du hast ja auch Kosten.
Ja, aber es ist natürlich auch eine Planungssicherheit für einen.
Ja, okay.
Man weiß, die eine Hälfte hört mir, die andere Hälfte hört dem Verleih und damit kann ich was machen.
Ja. Genau, aber du zahlst ja auch Miete für... Ja, gut. Das ist einfach ein normales betriebswirtschaftliches Denken, oder?
Also es lohnt sich auch nicht, den Server oder den Projektor zu klauen da oben.
Nein.
Weil in dem Moment, wo man da irgendwo wieder anmeldet, dann sehen sie ja, ach, das ist ja der und der Server und der Projektor. Ja, das geht denn also gar nicht. Ja.
Moment, heißt das, jemand weiß, also das heißt, der Server spricht die ganze Zeit mit dem Internet?
Nein, der Server ist nicht im Internet angebunden. Aber man muss ja bei allen Verleihern muss man im Prinzip einen Fragebogen ausfüllen, welche Software, welche Firmware der Projektor hat, der Server hat, welche Projektornummer, Seriennummer, welcher Server, Seriennummer das er hat, was für ein System das er hat, ob MPEG oder JPEG. Und selbst wenn jetzt der Server mal kaputt gehen sollte und es wird nur eine Grafikkarte ausgetauscht, hat der Server schon wieder eine neue Nummer.
Okay.
Ne? Dann muss man wieder alle Verleiher anschreiben, hallo, ich habe eine neue Nummer gekriegt, dass dann auch der Schlüssel wieder passt.
Wo kaufst du solche Server? Ich kann mir vorstellen, dass du nicht in irgendeinen Computerladen gehst und sagst, gib mir mal so einen Filmserver.
Nee, es sind so 3-4 deutsche Firmen, die im Prinzip die digitale Kinotechnik vertreiben und da wird das alles bestellt.
Okay, aber das gibt auch nur die 4, die das machen.
Ja.
Und die stellen auch dann Spezialgrafikkarten her, weil du hast ja ein ganz anderes Bildformat.
Nein, die Server, die stellen die natürlich nicht her. Der Server ist von Doremi, wird so fix und fertig geliefert.
Okay.
Ja, also die bestellen im Prinzip dann bei Doremi 20 Server und dann bei Christie oder Barco oder NEC die Projektoren dazu. Mhm. Und gut, Dolby hat auch noch Server und Sony, jetzt haben wir es alle genannt, glaube ich.
Okay.
Und das ist dann eben so, dass dann die Firmen, also die kinotechnischen Firmen, diese Anlagen dann nur aufbauen. Ne? Also das wird nicht irgendwie zusammengebaut, wie man es jetzt vom normalen Computergeschäft kennt, dass man eben sagt, ich möchte 2 GB Arbeitsspeicher oder 4 GB. Mhm. Also das ist nicht der Fall.
Aber wenn die Grafikkarte kaputt geht, dann hast du einen Ansprechpartner, wo du einfach neue Hardware auch
direkt... Ja, da musst du anrufen, dann kommen die raus und dann tauschen es raus. Und
das ist bestimmt Termingeschäft, oder? Weil jeder Tag, wo dein Server nicht läuft, da ist, geht dir ja bares Geld durch die
Daten. Wobei natürlich die kinotechnischen Firmen im Moment so viel zu tun haben durch die Digitalisierung, dass sie erstmal versuchen, die Digitalisierung abzuarbeiten, bevor sie irgendwelche Serviceleistungen machen oder Sachen austauschen. Wenn natürlich sowas ist, dann versuchen sie möglichst schnell, das auch auszutauschen. Aber auf Service-Sachen kann man schon länger warten, um, dass mal Filter gewechselt werden müssen oder die Projekte nochmal nachgestellt werden müssen, weil die einfach viel zu wenig Personal haben für den Haufen Arbeit, der im Moment entsteht.
Ne? Okay.
Alle Kinosäle irgendwann dann zu digitalisieren.
Das heißt aber, Server und Projekte sind keine Einheit?
Nein, die sind keine Einheit.
Also ist der Server im Prinzip der, das, was aus diesem riesigen Datenwust im Prinzip das Bild hervorzaubert und den Sound rauszaubert und dann...
Richtig, der Sound geht direkt vom Server zur Tonanlage und die Bilddaten gehen zum Projektor.
Also es ist so wie ein Beamer, oder?
Es ist ein Beamer, ein übergroßer Beamer, ja.
Okay. Da kenne ich Barcos, die es früher gemacht haben, auf Veranstaltungen, so Riesenteile.
Ja.
Hab dich unterbrochen, sorry.
Naja, ist alles gut. Wie groß ist so dieser große Beamer-Projektor?
Ja, also ich habe jetzt schon die Serie 2 von den Digitalprojektoren. Die sind Gott sei Dank nur noch halb so groß. Also, was hat der so? Ich würde mal sagen, 60 x 60 cm und 40 cm hoch. Wiegt auch nur noch 47 Kilo. Das Vorgängermodell wog so um die 200.
Hm? 200.
Ja. Verbraucht 20% weniger Energie und hat 20% mehr Lichtleistung, wie die Serie 1.
Okay.
Bei Christie jetzt zum Beispiel.
Ne? Okay, 20% weniger Energie, ist das wichtig? Verbraucht er viel Energie?
Ja, also der Stromverbrauch ist natürlich gegenüber den analogen Projektoren ums Doppelte höher und bei 3D sogar fast das Dreifache.
Das heißt, der 3D-Film muss, also der digitale Film braucht mehr Belichtung, um auf die Leinwand zu kommen?
Nein, er braucht nicht mehr Belichtung, sondern das Bild ist einfach brillanter und klarer und sauberer und besser.
Ach so, okay, das heißt...
Und der Server muss natürlich auch gekühlt werden und die Rechenleistung vom Server. Ja.
Ah, okay.
Ja?
Ja.
Okay. Aber das ist komplett nicht nur der Projektor?
Nein, das ist nicht nur der Projektor.
Okay, okay.
Ah, okay. Und der Projektor, ist gut, ich habe das eben so verstanden, als wenn das Bild doller belichtet werden muss.
Nein, nein.
Es ist zwar doller belichtet, aber das ist nicht...
Die Qualität ist einfach besser.
Ja, gut.
Also jetzt, es ist früher beim analogen Projektoren war eigentlich das Bild mit so einem Grauschleier versehen, kann man mal so grob sagen. Ja? Und wenn du heute was Weißes hast, dann ist das wirklich richtig weiß. Du musst da aufpassen, wenn du mit zu viel Leistung fährst, dass es dich nie blendet. Mhm. Ja?
Okay.
Also die Qualität ist schon um Klassen besser. Deshalb habe ich es auch gemacht. Mhm. Sonst, wenn das analoge noch genauso gewesen wäre, dann hätten viele nicht auf digital umgerüstet. Aber die Qualität ist einfach um Klassen besser. Wobei natürlich auch für so kleineren Kinos, wo ich mich jetzt mitzähle, mit 200 Plätzen, die Projektoren schon optimal ausgelegt sind. Und die Großkinos haben natürlich mit der Qualität noch einige Probleme, weil die Leinwand natürlich auch viel größer ist. Und jetzt sind gerade so die ersten Projektoren im Umlauf, die auch eine 4K-Auflösung haben und auch mit einer höheren Leistung befeuert werden. Also die auch einen 6KW-Kolben zum Beispiel drin haben. Hm. Ich habe jetzt einen 1,8KW-Kolben drin und fahre den mit 70% Leistung. Also und das Bild ist eigentlich schon zu hell. Also die Techniker stellen es ja ein und Vorschrift ist, glaube ich, 5,6 Foot Lambert oder wie das heißt. Und
ja, ich
fahre mit 6,4. Ne? Also ich liege schon drüber.
Ne? Okay, das wäre meine Frage nochmal gewesen. Also du stellst das nicht selber ein, so Pi mal Daumen, jetzt ist das weiß, so wie ich es haben möchte, sondern kommt jemand draußen, der misst das wahrscheinlich mit
ihm. Also es werden die drei RGB-Farben eingestellt, jede einzeln von den Technikern. Denn wird das Gleiche natürlich auch nochmal für 3D eingestellt. Das heißt, vor die Linse, die das misst, diese Bilder, wird dann die 3D-Brille vorgemacht, damit dann im Prinzip die Qualität von 2D auf 3D immer noch die gleiche Helligkeit hat. Deshalb muss, wenn der Server von 2D auf 3D umschaltet, auch die Leistung des Projektors erhöht werden. Je nach 3D-System zwischen 10-30% mehr Lichtleistung. Weil ja die Brille, je nach System, Licht schluckt.
Das ist ja wie eine Sonnenbrille letzten Endes.
Naja gut, nicht wie eine Sonnenbrille. Es gibt also analoge und aktive, also passive und aktive Brillen gibt es. Hm? Ja, also die bekanntesten passiven Systeme oder das bekannteste Passivsystem ist eigentlich Real-D. Wird von vielen Großkinos beworben und natürlich auch vertrieben. Dann gibt es noch das Master Image System. Das ist auch ein passives System, wo eigentlich die Brillen nur eine horizontale und vertikale Polarisation haben.
Mhm, ja. Da habe ich Avatar, glaube ich, mitgesehen.
Ja, genau. Mhm. Und dann gibt es eben die sogenannten aktiven Systeme. Das ist einmal Expand, nennt sich das. Die haben also Shutterbrillen, wie vom Fernsehen her das kennt, mit Batterien drin und vorne ein Sensor, der dann das Infrarotsignal von der Leinwand kriegt und danach die Brillen immer hell und dunkel schaltet. Und ja, immer wenn das eine Bild kommt, dann ist das eine Auge hell und das andere ist dunkel.
Oder hatte ich die, weil ich habe da mal einen Finger vorgehalten?
Ja, dann hast du die gehabt, ja, genau. Die sind natürlich auch relativ schwer gewesen damals bei Avatar.
Ja, ja,
waren so rote, ne?
Nee, wir hatten schwarze.
Schwarze? Gut, okay. Ja, gut. Aber auf jeden Fall, gut, die gibt es ja auch in verschiedenen Farben. Aber
macht das der Projektor automatisch, dass er die Lichtleistung erhöht? Weil es gibt ja so Gerüchte, dass in fremden Kinos, habe ich gehört, soll es oft so sein, also nicht bei dir, aber in fremden Kinos habe ich das schon erlebt, also habe ich gehört, dass ein 3D-Film sehr dunkel erscheint.
Ja, das ist das Problem bei riesengroßen Leinwänden. Die haben nicht genug Lichtleistung. Die Projektoren leisten noch nicht genug, sage ich mal, für 100 Quadratmeter Leinwand. Und selbst in riesengroßen Kinos gibt es auch nur eine bestimmte Anzahl an besten Sitzplätzen. Wie in jedem Kino. Ja.
Okay.
Gut, im großen Kino, was 800 Plätze hat, gibt es eben 200 Plätze, die super gut sind, um zu gucken. Hm. Wobei die Leinwand natürlich nicht kleiner wird. Und die Lichtleistung reicht bei den Projektoren noch nicht aus. Und zum Beispiel die Firma Christie hat jetzt die ersten 4K-Projektoren auf den Markt gebracht, die auch mit 6kW zum Beispiel befeuert werden können, dass dann auch die großen Kinos genug Lichtleistung haben. Das ist eigentlich das Problem noch bei dem 3D-System. Also ich habe viele, viele Gäste, die sagen, oh, ein Bild ist ja um Klassen besser wie im...
Wie bei der Konkurrenz.
Ja, wie bei Mitbewerbern, genau. Ja. Weil natürlich ein Großkino 30 Kilometer von mir um Ecke ist mit 9 Sälen. Die haben 3 Säle auch mit Digital und 3D ausgestattet. Und die sagen eiskalt, also warum ist bei dir das Bild besser wie eben in dieser Stadt, ja, in der anderen Stadt.
Wie viel Quadratmeter Leinwand hast du?
Ich habe so, also hier in diesem Kino sind es 32 und im Welttheater sind es 36 Quadratmeter.
32 heißt so... 6 Meter auf 5 Meter?
Nee, das ist ja, was man vom Fernsehen her als 16:9 kennt.
Ja.
Das heißt bei uns 1:2,35 im Kino. Also, was du 1 Meter in der Höhe hast, hast du 2,35-fach in der Breite.
Okay, das kann ich jetzt nicht mehr im Kopf
rechnen. Ja. Also, hier im Delhi sind es, glaube ich, 8,60 Meter mal 3 Meter und 40 oder 3,60 Meter. Ja. Und im Welttheater sind es 9,80 Meter mal, frag mich nicht mehr, also im Kopf habe ich das jetzt auch nicht so genau.
Was mich mal unabhängig von der Technik interessieren würde, ist, boomt 3D auch bei den Kinobesuchern? Weil ich selber bin da gar nicht so hinterher.
Ja, also ich muss sagen, es gab ja einige Filme in 3D, wo ich noch kein 3D hatte. Hm. Und wenn das Telefon klingelte, dann haben die Kunden mich gefragt, ja, hast du 3D? Dann habe ich gesagt, nein. Ja, dann ist gut. Dann wurde aufgelegt. Ja, also 3D hat im Prinzip meine Kinogäste in die Großstädte getrieben. Ja. Und ich wurde im Prinzip von meinen Gästen dazu gezwungen, 3D zu installieren.
Okay. Ja.
Aber andererseits dürfen sich dann natürlich auch nicht über die höheren Eintrittspreise beschweren, weil natürlich diese Investition irgendwann mal wieder reingeholt werden muss. Ja.
Ich frage ganz gezielt, weil ich war bei den Avatar, ich fand den Film ganz klasse. Mhm. Aber ich hätte ihn auch in 2D-Klasse gefunden.
Ja.
Also ich fand das jetzt nicht so, dass ich unbedingt dahinterher wäre, jetzt möglichst viele 3D-Filme zu sehen.
Also den Avatar habe ich in analog gespielt. Hm. Und selbst in analog hatte der eine unheimliche, es hört sich blöd an, er hat eine unheimliche Tiefenschärfe gehabt. Mhm. Selbst in analog. Aber das war das beste Beispiel. Also ich kenne Kinos hier in der Gegend, die haben den, also nicht in der Gegend, so 100 Kilometer weg zum Beispiel, die haben den in der 12. Woche am Sonntag noch ausverkauft gehabt.
Das ist hart, ja.
Ja, das ist hart. Und ich habe in der ersten Woche ein bisschen über 300 Besucher gemacht. Ja. Also der Film ist absolut nicht gegangen. Das war ein klassischer 3D-Renner.
Okay, gut. Ich bin auch in 3D reingegangen, weil ich es in 3D sehen wollte, weil ja alle Welt hinter 3D her war.
Alle haben von gesprochen,
und ist ja so toll in 3D. Und ich fand es auch interessant, das mal gemacht zu haben, aber ich fand es jetzt nicht so, dass ich das immer haben müsste.
Ja.
Also ich glaube, das kommt sehr auf den Film an. Also als bekennender Filmegucker muss ich mal sagen, ich glaube, es kommt sehr, sehr auf den Film an. Also das, was James Cameron mit Avatar geliefert hat, ist in 3D schon ziemlich klasse gewesen. Der hatte vorher genug Zeit, sich das zu überlegen. Der hat vorher auch 3D gemacht, unter Wasser so ein bisschen Titanic-Nachspiel in 3D, und das war eigentlich nicht verkehrt. Und ich glaube, dass das nicht bei jedem Film so ist. Also es gibt Filme, die sind super in 3D, und es gibt Filme, die muss man einfach nicht in 3D haben.
Geschmäcker sind ja auch verschieden. Also
ja, Animationsfilme sind typische 3D-Filme, kann man sagen, weil die auch relativ leicht in 3D zu bearbeiten sind. Ne? Mhm. Und es sieht, wir haben zum Beispiel auch zu Anfang, wo wir hier 3D installiert hatten, war unser Real-D-System noch nicht fertig, weil die Projektoren und die Server zu neu waren. Das war die zweite Generation, also das war der zweite Projektor, in Deutschland installiert worden ist von den neuen. Und da haben wir dann übergangsweise X-Pend gehabt, ja, das ist also mit diesen Shutterbrillen, die relativ schwer sind, wo es nur eine Größe gibt, ja, also es gibt keine Kinder- und Erwachsenenbrillen, sondern es gibt wirklich nur eine Größe. Und das ist dann wieder, jetzt wo ich Real D habe, ist das schon wieder ein Unterschied. Also da sind die Leute schon wieder noch mehr mit zufrieden, weil die Brille eben viel leichter ist, und wir haben Kinderbrillen, wir haben Erwachsenenbrillen. Na, das ist dann schon ein Unterschied. Und wir liegen in den Preisen 4 € unter den Großstädten. Ja.
Ja, das ist ordentlich, ja. Was ich mich frage als Brillenträger, ist, bestünde eine Möglichkeit, so eine Brille auch als Brillenträger sich selber zu bestellen?
Ja, also es gibt die normale Real-D-Brille, passt natürlich bei dir davor, locker. Ja? Mhm. Also da gibt es gar keine Probleme mit. Aber es gibt auch Brillenklipse von Real-D, ja, die man im Internet bestellen kann. Bloß, das wäre für mich blöd, die jetzt hier mit ins Programm aufzunehmen, weil meine Brillen werden danach wieder eingesammelt. Mhm. Und so ein Brillenclip, der kostet natürlich das Fünffache wie eine normale Brille. Ne?
Nein, ich hätte jetzt eher gedacht, wenn ich jetzt, ich gehe nicht so häufig ins Kino, ich würde viele gerne öfter gehen, aber wir nehmen uns die Zeit nicht dafür. Aber wenn ich jetzt häufig ins Kino gehen würde, könnte ich mir sehr gut vorstellen, wenn ich auf 3D-Filme stehe, dass ich mir selber so eine Brille kaufe.
Ja, ja. Wobei bei den anderen Systemen ist es schwierig, so eine Brille zu bekommen. Ne?
Okay.
Na gut, eine bekannte Plattform ist natürlich das Internet, da kann man auch gebrauchte Brillen kaufen bei bestimmten Online-Auktionshäusern.
Bei einem bestimmten war viel mehr.
Ja. Wobei es ist schwierig von Expand zum Beispiel eine Brille zu bekommen, aber die haben eine Brille, die auch für Fernseher zu Hause funktioniert, die stellt sich vollautomatisch ein für alle Systeme,
okay,
bei Fernsehen und fürs Kino. Wenn natürlich dein Kino vor Ort dieses System hat, es wäre blöd, wenn du eins kaufst und dein Kino hat natürlich dieses System nicht. Ne? Hm. Bei Dolby ist es auch schwierig, an eine Brille ranzukommen, und die passiven Brillen kriegt man eigentlich relativ gut, weil die auch vom Wert her nicht so hoch sind.
Ja? Ich merke das immer, wenn ich zwei Brillen trage, ist es einfach doof. Ja. Eine Brille hat einen perfekten Platz, wo sie sitzt, und da sitzt jetzt meine eigentliche Brille. Und wenn die andere Seite, andere Brille davor ist, da sind auch die Knubbel nicht so ausgestattet, wie es so ist.
Wir haben zwar mit Bild, aber du kannst ja mal die Brille aufprobieren. Also ich finde die schon relativ leicht und bequem.
Ja, das stimmt.
Also die ist optimal für Brillenträger, deshalb habe ich das System ja auch gewählt.
Also damit man sich das vorstellen kann, Dirk hat sich jetzt gerade eine 3D-Brille über seine normale Brille gezogen.
Genau.
Das sieht sehr nerdig aus. Also es würde ihm auch als normale Brille sehr stehen.
Echt?
Ja.
Nie im Leben.
Und jetzt habe ich noch so eine alte, kaputte Expand-Brille. Jetzt setze ich mal auf, vom Unterschied her.
Ja. Oh Mann.
Oh Mann.
Ja, das ist blödsinnig.
Ja?
Ja.
Also du weißt schon, warum ich mich für dieses eine System entschieden habe.
Absolut. Ja. Also muss dazu sagen, die eine Brille, die mir Rainer gegeben hat, das war so mehr oder weniger eine Hornbrille, wenn man so will, die man auch normal, also Real 3D, eine Hornbrille, die man auch normal im Laden kaufen könnte. Und dann habe ich noch so eine Brille bekommen, die sieht aus wie Puck die Stubenfliege, die ich einfach nicht so über die Augen ziehen kann, wo die Bügel hinten ziemlich gummig sind und die einfach super unbequem sitzt.
Und ich hoffe, ich habe das richtige System für meine Kunden ausgesucht. Ja, darum geht es ja eigentlich.
Aber du merkst es doch bestimmt an den Leuten, die kommen, ne? Oder also
also die Besucherzahlen und Umsätze sind natürlich durch digitale und 3D-Produktion, weil man auch teilweise dann früher an die Filme kommt, extrem, also exorbitant gegenüber den anderen Besucherzahlen in der Branche gestiegen dieses Jahr. Ich will da jetzt keine Zahlen nennen.
Ist es denn vielleicht eine Arbeitserleichterung?
Ja, also zu Anfang, bis man sich so reingefuchst hat, war es natürlich erstmal viel Arbeit. Also natürlich, die ganzen Verleiher mussten erstmal informiert werden, was ist das, was für System das man hat, damit man auch die richtigen Schlüssel bekommt und so weiter. Das war erstmal viel Arbeit, denn in diese Anlage selbst einfuchsen, das geht eigentlich. Man kriegt da so einen kurzen Lehrgang von 3 Stunden vom Techniker so, und danach wirst du dir selbst überlassen. Ja? Dann hast du vielleicht ein paar nette Kilo-Kollegen, die das schon länger haben, dann rufst du da mal an, wenn du so die ersten Probleme hast. Was so ein bisschen blöd ist, weil die verschiedenen Verleiher sich noch nicht irgendwo einheitlich geeinigt haben. Man muss sich die Vorspanne, die ja auch digital natürlich dann projiziert werden, sich auf verschiedenen Plattformen im Internet entweder zusammenrufen, suchen oder man kriegt sie als DVD. Ja. Also ein Vorspann von 2 Minuten macht schon locker eine DVD manchmal voll. Vom Speicher
her. Okay, ja, gut, du hast natürlich ein viel größeres Bild, ja klar.
Und da natürlich nicht alle Internetleitungen so super schnell sind und man sich diese Vorspanne ja auch ganz normal als Kinobesitzer im Internet runterladen kann, dauert das natürlich auch seine Zeit. Die müssen natürlich dann auch erstmal wieder im PC entpackt werden und dann wiederum auf den USB-Stick gezogen werden, der dann wiederum oben an den Server angedockt wird und dann überspielt wird.
Okay.
Wir hatten ja vorhin gesagt, so eine Minute Film kann ja dann mal eben 1,8 GB im Zweifelsfall haben. Das gilt natürlich auch für den Vorspann, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ja, okay, da ist man ja ein bisschen mit beschäftigt. Wenn die Internetanbindung nicht ganz so schnell ist, sich mal kurz so 5 GB runterzuladen, das dauert einen Moment.
Das dauert einen Moment, ja.
Ja, vor allem, wenn man nicht gerade in einer Großstadt lebt, wo man Gasfaser bekommt. Ne?
Deshalb habe ich auch einen Rechner mit USB 3.0 extra, damit das wirklich ein bisschen schneller geht. Ja.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Für dich macht es sich ja direkt bezahlt letzten Endes. Das ist ja auch deine Arbeitszeit, die da drin steckt. Was ich gerade ganz beeindruckend fand, war, dass du erzählt hast, dass du, als du die Kassetten bekommen hast, dass du im Prinzip in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag alle Filme zusammenfügen musst, damit du die am Donnerstag spielen kannst.
Richtig, ja.
Und jetzt hast du 3-4 Tage Vorlauf.
Ja, die Festplatte dauert natürlich auch eine gewisse Zeit, bevor der Film drauf ist. Aber das liegt je nach Filmlänge, wenn du Glück hast, eine halbe Stunde bis so einer Stunde, dann ist eigentlich alles gelaufen, je nach Filmlänge.
Aber du startest den Prozess und guckst mal nach einer halben Stunde, wie weit
richtig,
er ist,
oder?
Ja, genau.
Bloß wenn natürlich gleichzeitig eine Projektion läuft im Kino.
Ah ja, natürlich. Natürlich.
Dann kann es auch mal dauern, dann kann es auch mal 2,5 Stunden oder 3 Stunden dauern, bis der Film drauf ist. Weil die Projektion hat natürlich Vorrang für den Server und die anderen Daten, die werden dann hinten rangehangen daneben. Was zur Verfügung steht, wird dann auch gerechnet. Und dann kann es auch mal richtig dauern, ja.
Ist ja auch gut, dass es parallel geht, muss man ja auch sagen.
Ja, gut.
Okay. Man könnte den auch sperren und sagen, hey, jetzt Projektion, geh nach Hause.
Mach's also ein bisschen freien Platz hat er noch, um was zu verarbeiten.
Aber es ist schon entlastend, oder? Ich meine, wenn du vorher diese Filmrollen oder diese Akte am Mittwoch bekommen hast, dann musstest du die Donnerstag schon spielen, dann unter Umständen vielleicht 3 Filme. Dann
ja, oder Mittwochabend schon eine Premiere machen, um Mitternacht oder um 22 Uhr oder um 8 Uhr. Ja, dann musst du es vorher schon schnell fertig machen. Ja? Wobei im Film mache ich schneller fertig, wie eine Festplatte aufspielen.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Also ein Film habe ich so gebraucht 20 bis 30 Minuten, um den fertig zu machen.
Okay.
Ja gut, man macht es 20 Jahre, man ist in der Übung. Ja. Wenn ich Vorführer anlehre, ne, der guckt das auch das erste Mal und sagt, da machst du es aber auch schon länger. Ne? So. Und das geht also relativ fix. Eine Festplatte aufzuspielen, habe ich natürlich mehr Vorlauf und ich brauche nicht dabei stehen. Dann mache ich das ja alleine. Den Film fertig machen, muss ich immer dabei stehen.
Ja, ja, klar. Ja, für alles Plus und Minus, oder?
Ja, ja. Also es ist schon, ich denke mal, auf die Dauer ist es schon eine Arbeitserleichterung. Denn, ne? Es soll ja dann auch irgendwann dann über Satelliten alle Contents kommen, wie das so schön heißt. Ja? Dass dann alles über Satellit eingespeist wird. Da sind doch schon bestimmte Anbieter, die bieten das auch schon an. Aber auch die kommen mit der Installation der Anlagen auch nicht nach. Also es sind schon welche, die warten schon 3/4 Jahr, damit sie ihre Schüssel und alles dann angebunden kriegen an den Server. Und dann kommt das, ich glaube, es ist von Eutelsat und du musst eine 80 cm Schüssel haben. Und es wird also immer zurückgesendet, ob eben alles da ist oder nicht. Ja? Und erst wenn alles komplett abgeschlossen ist, dann hört er auch oft mit dem Ladevorgang. Ne? Also wenn fehlerhafte Dateien zwischendurch sind, dann kriegt er die dann eben nochmal.
Ich habe mich mit dem Sebastian auf der Hinfahrt unterhalten und das war eigentlich das, wie ich dachte, dass es überhaupt funktioniert. Weil ich das mal irgendwo gelesen hatte. Und jetzt war ich total verblüfft, was die Festplatten durch die Gegend schicken, was ich viel geschickter finde letzten Endes.
Ja, vor allen Dingen, ich brauche ja die Festplatte nur aufspielen. Und wenn jetzt ein Kino hier in der Gegend sagt, okay, ich will den Film auch spielen, dann wird das mit dem Verleih abgesprochen und dann kriegt das Kino den Film, den spielt den auch auf. Ja. Und man kann im Prinzip mit der Festplatte natürlich mehrere Kinos bedienen, wobei die 35mm Kopie fest an dem Kino gebunden war.
Genau. Und er kann ja mit dem Film auch nichts anfangen, wenn er den Schlüssel nicht bekommt.
Nee, nee. Du kannst bei dir auch auf dem Rechner drauf machen, den Film, ganz normal, ohne Probleme. Aber du kannst nichts gucken. Das sind nur Datenblöcke.
Okay, und verschlüsselt und.
Ja, nur Müll. Und viel Speicher.
Okay. Wir haben uns, bevor wir so tief ins 3D-Thema jetzt eingetaucht sind, haben wir uns über Projektionslampen, über Kolben unterhalten. Mhm. Und da hast du gesagt, dass du einen 1,8 kW-Kolben hast, den du mit 70% leistungsfährst.
Genau.
Und die haben alle eine bestimmte Lebensdauer.
Richtig. Also im 2D-Modus mit 61% Leistung, im 3D-Modus mit 71% Leistung fahre ich im Moment. Und je höher die Lampenleistung, umso geringer die Lebensdauer. Ja. Mhm. Es gibt also Lampen, die bei 500 Stunden ausgewechselt werden müssen. Und das geht hoch bis 1750 bis oder 2000 Stunden für die kleineren Lampen. Also meine oben hat 1,8 kW und die muss nach 1500 Stunden ausgewechselt werden. Das heißt, ich kann sie natürlich länger auf eigenes Risiko weiterbrennen lassen. Mhm. Aber bis zu 1500 Stunden ist die Garantie. Und falls sie in dieser Zeit platzen sollte und den Spiegel mitnimmt, der locker mal 6000 Euro kostet, kriege ich das dann alles über die Garantieleistung des Lampenherstellers ersetzt.
Okay. Und größere Kinos müssen größere Birne fahren.
Richtig.
Also die haben auch nicht nur höhere Kosten, aber die haben auch mehr Sitzplätze, um die wieder reinzuholen.
Also die heißen eigentlich richtig Xenon-Kolben.
Xenon-Kolben.
Ja, und dann gibt es eben noch Bezeichnungen für XBO, horizontale Brennlage, vertikale Brennlage und so weiter.
Okay.
Also die heißen Kolben, weil die auch natürlich in der Mitte so einen Kolben haben. Ja.
Okay, und du hast mal beschrieben, wie die funktionieren. Da sind zwei Elektroden drin, die ist Hochdruck.
Ja, es ist ein Kolben natürlich, aber mit Plus und Minus. Der wird dann richtig fest verschraubt, damit natürlich auch der Strom durchfließen kann. Es darf da nirgendwo Widerstand vom Strom her sein. Dann hat man eine Anode und eine Kathode, die bestehen aus gesinterten Wolfram. Und zwischen der Anode und Kathode ist etwa so 0,8 mm Zwischenraum. Es ist ja keine Luft, weil ja Xenongas drin ist, sondern eben ein Zwischenraum. Der Kolben wird dann mit 10.000 Volt gezündet, weil man muss ja diese 0,8 mm überbrücken. Und danach wird er dann mit Gleichstrom und so wie bei mir oben etwa mit 70 Ampere dann gefahren. Da steht dann ein Lichtkegel und der macht dann das Licht. Wobei bei den analogen Projektoren war es so, dass ein Spiegel dahinter war, der Spiegel das Licht gebündelt hat und direkt da, wo das Bild im Prinzip am Projektor langgelaufen ist, hatte das Licht hingeschmissen. Mhm. Ja. Und heute ist es so, dass heute drückt man nur noch einen Knopf oben, wenn man einen neuen Kolben eingebaut hat, und dann justiert sich die Lampe vollautomatisch. Der hat Sensoren drin, der die Lichtstärke im Lichtkanal misst. Ja, und über Spiegel wird dann das Licht im Prinzip nach vorne in den Projektor geleitet. Und dann stellt er sich vollautomatisch ein. Das dauert so 1,5 bis 2 Minuten. Und dann ist die Lampe auf optimale, also der Spiegel optimal eingerichtet für die Projektion.
Okay. Ich habe bei Biermann für zu Hause mal gehört, und die haben nur einen Kanal, nicht nur rot, grün und blau.
Ja.
Dass die Lebensdauer 200 Stunden ist, dann liegst du mit 1500 natürlich schon deutlich drüber. Das sind wie viel? 800 Vorstellungen?
Ja, etwa, ja. Ja, was kostet denn die Beamer-Lampe für zu Hause?
Ich weiß gar nicht, was haben die kostet? 200 Euro?
Na gut, meine kostet 1000, so in dem Dreh, würde man sagen. Ja. Aber vor einer Vorstellung sind etwa 2 Euro Lampe weg. So
also kann man nicht sagen. Das ist nicht wenig, ne?
Ja.
Das ist eigentlich sogar richtig viel, wenn man sich das mal so richtig überlegt.
Ja.
Du hast zwischendurch auch gesagt, dass es nur eine begrenzte Anzahl von optimalen Sitzplätzen im Kino gibt, aufgrund der Lichtausbeute. Ist das mehr die Mitte für die Leute?
Nein, nicht aufgrund der Lichtausbeute, sondern aufgrund der Relation zwischen der Größe der Leinwand.
Ja. Ah, verstehe.
Ja. Hm? Also wenn du eine große Leinwand hast und hast ein helles Bild, was man eigentlich voraussetzen sollte, dann ist es in Ordnung. Aber es gibt wirklich in jedem Kino nur eine bestimmte Anzahl an Sitzplätzen. Und das sind die Sitzplätze, wo man erstens den Kopf nicht nach rechts, links, oben oder unten bewegen muss, damit man das ganze Bild erfassen kann. Sondern es sind die besten Plätze sind die, wo man sich eigentlich hinsetzt und das Bild im Überblick hat, ohne den Kopf zu bewegen.
Mhm.
Und natürlich, wo man auch den Back-Surround, also die hinteren Lautsprecher, gut hören kann. In der letzten Reihe würde ich mich nicht setzen, weil der hintere Kanal dann komplett wegfällt. Ja.
Ja.
Und so hat jedes Kino im Prinzip ein Drittel an Plätzen, die wirklich gut sind. Ob es nun 1000 Plätze hat, 500 oder 200.
Und das ist mehr in der Mitte wahrscheinlich.
Das ist mehr in der Mitte, ja.
Genau, auch alleine, um schon Stereo
hören zu können. Ja, bei der AD sagt man am besten Round.
Ja, klar. Wenn man,
Dolby Digital Surround EX,
Komma, dienstlich geliefert, Komma, für Kinos.
Wobei, heutzutage bei Digitalprojektion hat man gar kein Dolby mehr. Das hört sich zwar doof an, aber man hat es nicht mehr. Weil natürlich der digitale Ton kommt von der Festplatte. Und der ist nicht mehr wie früher irgendwo in der Qualität eingeschränkt. Weil man muss sich das vorstellen, früher mit dem Digitalton in dem Perforationszwischenraum, da war ja nur eine begrenzte Möglichkeit an Platz, um die digitalen Datenblöcke abzulichten. Und da hat man einfach die Sachen weggelassen, die nicht wichtig sind oder fürs menschliche Ohr nicht zu hören sind. Ja. Und heutzutage sind das volle Kanäle, die im Prinzip vom Server kommen.
Ja. Vom Server kommen, genau.
Also die Tonqualität ist auch besser geworden durch Digitalprojektion. Obwohl man vorher schon Digitalton hatte. Hört sich zwar doof an, aber ist so.
Ja, es ist ja wie mit den MP3s. Die sind ja auch komprimiert um das, was nicht hörbar ist.
Ja, genau.
Und im Kino ist es ja so, dass der Ton auch erfahrbar ist, weil ja auch die niederfrequenten Spektren abdeckt. Mhm. Genau, deswegen macht es ja mehr Spaß, sich ins Kino zu setzen, als vom Fernseher zu sitzen, weil der Fernseher das eben genau nicht kann.
Ja.
Oder das gleiche mit dem Kopfhörer.
Mhm.
Wenn du in ein Kino gehen würdest... Nehmen wir mal an, du bist im Urlaub,
ja.
Nicht in deinem eigenen Kino.
Das ist auch die einzige Zeit, wo ich ins Kino gehen kann, um einen Film zu gucken.
Echt?
Ja.
Guckst du dir die Filme hier gar nicht an?
Nee, habe ich keine Zeit zu.
Ja klar, du musst das drumherum regeln,
ja,
ne?
Ja, du musst die Kasse machen, dann musst die Abrechnung machen, dann muss das Geld aus der Kasse raus, müssen Süßwaren aufgefüllt werden, muss Getränke aufgefüllt werden, dann müssen die Filmabrechnungen gemacht werden, dann müssen mal wieder Steuern gemacht werden, dann muss das neue Kinoprogramm gemacht werden. Und so ist ja eigentlich immer was zu tun. Auf Toiletten muss nachgeguckt werden, ob alles in Ordnung ist. Draußen muss Reklame gemacht werden. Anrufbeantworter muss besprochen werden und.
Also, dann nehmen wir es gar nicht mal an. Du, bist hier, du gehst jetzt mal in den Urlaub und du möchtest einen Film sehen. Worauf achtest du, wenn du ins Kino gehst?
Also, ich gehe eigentlich denn in das Kino, weil ich mir einen bestimmten Film angucken will.
Mhm.
Also, ich richte mich jetzt nicht unbedingt nach der technischen Ausstattung des Kinos. Wobei ich mich natürlich freue, wenn ich im Kino sitze und in dem Moment, wo die ersten Bilder laufen, sehe, aha, die haben Digitalprojektion.
Mhm.
Ja, gut, bei 3D ist es Voraussetzung, dass du Digitalprojektion hast. Mhm. Aber ich gehe also in meinem Urlaub sehr oft ins Kino und ich habe da auch ein bestimmtes Kino, weil ich auch immer an der gleichen Stelle im Urlaub gehe. Und da sind auch erst 2 oder 3 Säle mit Digitalprojektion ausgestattet und das andere ist eben alles noch analog. Und was mich dann wirklich sehr ärgert, ist, weil diese großen Kinoketten, die Vorführer natürlich auch unter Anspannung stehen und immer wieder ringsum die Filme einlegen müssen, wo noch analoge Technik ist, dass da auch relativ oft schnell die Kopien in einem schlechten Zustand sind. Mhm. Also man hat es wirklich manchmal nach 3 Tagen, dass die Kopie schon kaputt gefahren ist. Und da rege ich mich natürlich tierisch drüber auf, wenn ich denn so einen Film mir angucken muss. Ne?
Vor allem, du bist ja auch zahlender Kunde und du zahlst ja eigentlich für gute Qualität.
So wie Sebastian sich in einem Großkino Super 8 angeguckt hat.
Richtig.
Ja. Auch die Kopie schon kaputt. Am dritten Tag, ne?
Ja, das ist richtig. Ja. Also es ist vielleicht ganz kurz, also eine Kopie kaputt, man kennt das vielleicht, dass man einen Film im Kino guckt und man kriegt so plötzlich so Streifen von oben nach unten oder sind Fusseln drauf und ähnliches und das fällt halt bei 3D, bei digitaler Projektion komplett weg, weil ja kein Film mehr da ist, keine Filmrolle mehr da ist, die da irgendwie beansprucht wird.
Also der Film ist heute noch genauso gut wie in 100 Jahren.
Es gibt nur Originale letzten Endes.
Die also, auch dann durch Benutzung nicht verbraucht werden.
Richtig, okay. Also du würdest jetzt gar nicht sagen, wenn ich ins Kino gehe, gucke ich, dass der folgende Label an der Tür stehen hat, um mich gut zu... Also so THX-Label und...
Ja gut, THX ist ja im Prinzip nur eine Lizenz, die jedes Jahr wieder erneuert werden muss, weil dann wieder ein Prüfer von denen rauskommt, guckt, ob der Saal und die Tonanlage der THX-Lizenz entsprechen. Und ich glaube, es gibt auch gar keine THX-Häuser mehr in Deutschland. Ich wüsste es jetzt gar nicht.
Ich bin nicht so häufig im Kino.
Ja,
ich wollte jetzt einfach nur ein Label sagen, was ich gerade mal aus dem Kino kenne.
Also, wenn ich jetzt wirklich jetzt in so in einer Kleinstadt oder was ins Kino gehe, dann würde ich drauf gucken. Ja, aber in einer Großstadt gucke ich mir eben den Film an, den ich mir angucken will. Ne?
Okay.
Wobei, also es ist wirklich so, dass teilweise die Blu-ray-Qualität über den Beamer oben besser ist als ein 10 Jahre alter James Bond-Film. Ja? In analoger Technik.
Ja, okay,
also so schlimm ist es schon.
Du sagst Blu-ray-Qualität, das heißt, ich denke, das läuft ein Server und dann nimmt das von der Festplatte.
Ja, aber ich habe auch einen Blu-ray-Player oben stehen und kann dann über einen Blu-ray-Player HDMI und DVI also HDMI-Ausgang beim Blu-ray-Player und DVI-Eingang beim Projektor, kann ich im Prinzip auch jede Blu-ray abspielen. Bloß der Blu-ray-Player musste noch einen 5.1 analogen Tonausgang hinten haben, wo dann diese 6 Chin-Stecker draufkommen. Und der geht wieder an einen Sub-25-Stecker, den ich in den digitalen Prozessor reinstecke.
Von der Sonne,
ne? Richtig.
Das heißt, du kannst auch problemlos statt mit von Festplatten oben theoretisch Blu-rays abspielen.
Ja, wobei natürlich die digitale Festplattenqualität um Klassen besser ist wie die Blu-ray-Qualität. Aber die Blu-ray-Qualität ist, also wenn ich jetzt einen 10 Jahre alten Bond-Film spielen würde und ich hätte die Auswahl zwischen Blu-ray und analog, dann würde ich den lieber im Blu-ray spielen, weil da wahrscheinlich die Qualität besser ist wie in analog.
Oh, das heißt schon was. Blu-ray ist ja eigentlich optimiert für Fernsehen, ne? Und dann kann ich mal für Leinwände. Hm. Das soll schon was heißen, ja. Haben wir irgendwas vergessen, was wir noch hätten erwähnen sollen?
Also mir fällt auf Anhieb nichts ein.
Mhm. Fällt dir noch was ein?
Nee, mir fällt im Moment auch nichts ein.
Sagst du nochmal, wie deine beiden Kinos heißen?
Ja, das ist das Delhi-Kino und das Welttheater in der Bierstadt Einbecken.
Wenn man vorbeikommt, mal eben schnell einen Urbock trinken.
Ja.
Also hier schmeckt das Bier im Gegensatz zu anderen. In Einbeck ist es ganz gut.
Pass auf, dass jetzt nicht das wer hört.
Ja, danke schön, Rainer, dass du mir Rede und Antwort gestanden oder uns Rede und Antwort gestanden hast.
Dankeschön.
Und viel Erfolg hier weiterhin. Und Dankeschön.
Bitte, bitte. Ja, vielen Dank und wir sehen uns im Kino, ne?
Ja, wir sehen uns im Kino, ja. Ja, liebe Hörer, das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.